Folgenden hört ihr ein Audio-Collage, deren Thema die Rolle der Europäischen Union in Kolumbien ist. Das Material stammt aus einer Anhörung zur sozialen und politischen Situation in Kolumbien, veranstaltet am 2. Juni von der Linksfraktion im Berliner Bundestag. Zu Wort kommen Heike Hensel, entwicklungspolitische Sprecherin der Linksfraktion.
Die Menschen in Kolumbien brauchen unsere Solidarität.
Gloria Cuartas, UNESCO-Beraterin für Frauenfragen in Bogotá und ehemalige Bürgermeisterin der heutigen Friedensgemeinde San José de Apartado.
Nos preocupa que los recursos de Europa y de los Estados Unidos, más allá de fortalecer esa solidaridad de poder popular, estén afianzando la ruptura y la pelea por recursos entre las organizaciones.
Stefan Ofteringer, Misereor, Länderreferent für Kolumbien.
Die Europäische Kommission engagiert sich, hat sich bereits mit 1,5 Millionen in diesem Sinne engagiert.
Dario Azzellini, Kolumbien-Autor.
Zum Beispiel eben über die Finanzierung seitens der EU für solche Programme wie die vermeintliche Demobilisierung der Paramilitärs.
Bettina Reis, Informationsstelle Lateinamerika.
Diese Friedenslabor sind durchgeführt in Konfliktzonen, in denen vor allem auch ab Mitte der 90er Jahren sehr stark paramilitärische Übergriffe waren, zusammen eben mit militärischen und mit den Übergriffen seiner Streitkräfte.
Und Naka Mandinga, Aktivist und Mitbegründer der Organisation Proceso de Comunidades Negras, PCN.
Porque observamos que se está solicitando recursos para adelantar supuestamente programas sociales en Colombia, pero vemos que el dinero va a fortalecer la guerra.
Parallel zu Bewegungen, die es auch hier in Europa gibt und in anderen Ländern weltweit eigentlich, also Teil einer internationalen Bewegung sind. Es gibt parallel aber leider auch immer noch viele Länder, in denen dieser Prozess ganz anders aussieht, in denen es auch Bewegungen gibt, aber die unter viel schwierigeren Bedingungen versuchen, alternative Entwürfe für ihre Rechte zu kämpfen. Solch ein Land ist Kolumbien. Die Menschen in Kolumbien brauchen unsere Solidarität. Kolumbien ist ein Land, das eine jahrzehntelange Gewalt erlebt. Auch ein, würde ich sagen, etwas vergessenes Land. Die internationale Aufmerksamkeit hat sich in den letzten Jahren nicht auf Kolumbien gerichtet, obwohl die Situation für die Menschen immer schwieriger geworden ist, die Menschenrechtssituation. Änderung, die Uribe durchgesetzt hat, war es möglich, dass er zu einer zweiten Amtszeit antritt. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte Kolumbiens überhaupt passiert. Und es gab natürlich für viele Befürchtungen, wenn diese Verfassungsänderung stattfindet, dass Uribe dann auch automatisch gewinnt, aufgrund der Strukturen, die sich in den letzten Jahren etabliert haben. Für die internationale Gemeinschaft ist es natürlich, und es hat Auswirkungen auf die internationale Gemeinschaft und auf das Verhältnis zu Kolumbien. Das habe ich jetzt schon erlebt, als ich zurückkam aus Kolumbien, in meinem Ausschuss gesprochen habe, dass eigentlich alle Fraktionen gesagt haben, ja, Uribe ist ja mit einem großen Erfolg von mehr als 62% gewählt worden. Es hat nicht mal eines zweiten Wahlganges bedurft und damit ist seine Politik, die in den letzten Jahren betrieben wurde, auch legitimiert worden, obwohl es ja viele Informationen gibt von Menschenrechtsgruppen, die eine ganz andere Entwicklung festgestellt haben.
Die Erklärung, die EU herausgegeben hat, jetzt zu den Präsidentschaftswahlen, die möchte ich jetzt zitieren und dann interpretieren. Die ist ganz, ganz neu, frisch aus der Presse am 31. Mai hat die österreichische Ratspräsidentschaft im Namen der EU Folgendes verlautbart. Die Europäische Union hat mit Befriedigung die Durchführung freier Wahlen am 28. Mai 2006 zur Kenntnis genommen und drückt Präsident Álvaro Uribe seinen herzlichen Glückwunsch für seinen klaren Sieg und sein zweites Präsidentschaftsmandat aus. Betonung freie Wahlen. Die EU vertraut darauf, dass das zweite Mandat von Präsident Uribe der Regierung Kolumbiens erlauben wird, bei ihren Anstrengungen zur Etablierung eines Rechtsstaates im ganzen Land und bei dem Kampf gegen den Terrorismus und der illegalen Drogenproduktion sowie Drogenhandel fortzufahren. Die EU bestätigt erneut ihre Solidarität mit dem kolumbianischen Volk. Sie fordert alle illegalen Bewaffneten auf, sich aufrichtig an der Suche nach einer Verhandlungslösung des internen Konflikts zu beteiligen und unterstreicht die Notwendigkeit eines humanitären Abkommens. Okay, es gibt noch einen anderen. Was jetzt wichtig ist in dieser Verlautbarung, die ist sehr ähnlich wie also sonstige Verlautbarungen jetzt der EU zu Kolumbien, auch von dem Europäischen Rat, aber es gibt doch eine ganz kleine Veränderung, finde ich. Es gibt eine rückhaltlose, bedingungslose Unterstützung der Regierungspolitik. Das heißt also auch eine uneingeschränkte Unterstützung der Repressionspolitik von Uribe, die ja normal bezeichnet wird mit Kampf gegen Terrorismus, das ist ja die Repressionspolitik. Und es ist, was sehr wichtig ist, das wahrzunehmen, es ist eine ganz bewusste Nichtwahrnehmung des kolumbianischen Staates als Konfliktakteur, als Akteur im bewaffneten Konflikt, was einfach auch noch mit humanitären Völkerrecht ist.
El acompañamiento de la Unión Europea hoy en el país, creo que después de los resultados electorales merecería una discusión interna parlamentaria para mirar el direccionamiento de esa inversión hoy en el país.
Was die europäische Rolle anbetrifft, wäre es jetzt nach der Wahl notwendig, dass eine parlamentarische Debatte darüber entsteht, wo man neu gewichten müsste, wie eine Zusammenarbeit von Seiten der europäischen Länder mit Kolumbien aussehen könnte.
Una evaluación pública de los resultados en la protección de la vida y los derechos humanos de los laboratorios de paz podría generar a largo plazo un cambio en la política de Europa hacia Colombia.
Und wenn man wenn man unterziehen würde einer Bewertung der Arbeit, die die Friedenslabors mit Unterstützung der Europäischen Union bisher gemacht haben, welche Resultate sie erbracht haben, würde dazu beitragen, dass es eine Neuausrichtung der europäischen Politik geben könnte.
Para la defensa de los derechos humanos, el trabajo por la paz, las relaciones de equidad y evitar la inversión que está hoy fortaleciendo la impunidad y pactos con grupos de poder que están sustentando a partir de la cooperación la exoneración del Estado de sus responsabilidades ante los crímenes estatales.
Wir wollen eine Kooperation mit Europa, die darauf beruht, die Menschenrechte, Frieden und Gleichheit zu stärken. Und wir wollen eine Kooperation, die keine Investitionen unterstützt, die die Straffreiheit in Kolumbien unterstützen, die Machtgruppen und den Staat darin stärkt, unterdrückerischen Politik.
öffentlichen Institutionen hat sich in letzter Zeit, und ich spreche von den letzten 18 Monaten, verstärkt herausgestellt, dass man nicht mehr, wie das durchaus früher mal der Fall war, akzeptiert, dass es eine strukturelle staatliche Verantwortung zum Beispiel für den Parameter gibt. Heute ist die Lesart in der Bundesrepublik wie in vielen anderen europäischen Ländern, Bettina Reis hat es angedeutet, Paramilitärs und Guerilla gelten als Dritte in einem Konflikt, die der Regierung gegenüberstehen. Was für eine Lesart ist das? Sie entspricht weder der aktuellen Lage, das haben wir heute wirklich intensiv gehört, und ich denke, die Kollegen vom Proceso de Comunidades Negras können das sehr viel eindringlicher schildern, als ich das hier kann. Aber es entspricht auch nicht den historischen Verhältnissen. Ich empfehle Geschichtsunterricht in der Zeit. Der Staat ist strukturell verantwortlich für die Genese der Paramilitärs, für ihre strategische Aufstellung. Es gibt Studien, die das nun wirklich 100 Seiten und mehrere tausend Fällefach belegt haben. Es gibt aktuell in den letzten 6 Monaten drei Urteile des Interamerikanischen Gerichtshofs zu dieser Frage. Wir haben die Befürchtung, dass diese Fakten, die auf dem Tisch liegen, ignoriert werden. Empfehlungen des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte umsetzen und in Kürze einen Aktionsplan zur Umsetzung dieser Verpflichtung vorlegen und eine kohärente Menschenrechtspolitik. Bis heute, 3 Jahre, ist diese Verpflichtung nicht erfüllt. Trotzdem gibt es ein zunehmendes Einsteigen von Geberländern auch in den Prozess der Demobilisierung der Paramilitärs als unterstützende und Ausquellen der Zusammenarbeit. Die Europäische Kommission engagiert sich, hat sich bereits mit 1,5 Millionen in diesem Sinne engagiert, 1,5 Millionen Euro als Soforthilfe, die noch in diesem Jahr abgewickelt werden muss. Es ist ein Paket beschlossen und ausgeschrieben bereits, über 15 Millionen weitere Euro.
Die Mittel, die Kisten in die Gegenden, wo sich die Vertriebenen befinden, tragen eigentlich dazu bei, zu verstetigen diese Politik der Vertreibungen. Vielmehr wäre es wichtig, die Mittel einzusetzen zur Stabilisierung der Menschen in den Regionen, wo im Moment diese große Ummodelungen stattfinden.
Tal vez una de las regiones que podría ayudarle a este diálogo de la izquierda o a la Unión Europea será ser exigible al gobierno de Uribe una evaluación de qué pasó en la región de Urabá cuando hoy tenemos que toda la política del modelo de desarrollo impuesto por el gobierno fue copiado después de un plan de exterminio en una de las regiones más importantes del país.
Also, man muss so rechenschaft, eines der Aufgaben, die Linke haben könnte, ist die europäische Regierung, die Europäische Union dazu zu zwingen, eine Evaluation zu machen über die Folgen des Entwicklungsplanes, die in einer Region Kolumbien, von so einer Region?
Urabá.
In der Region von Urabá, wo ein Entwicklungsmodell in Gang gesetzt wurde, das sich wiederum bezog auf eine Politik der Vernichtung, die in einer anderen Region stattgefunden hatte.
Los mismos que desplazaron en los años 90, los mismos que propiciaron el exterminio en la región, son hoy en Antioquia los que hablan de reconciliación y paz en el marco del proyecto Laboratorio de Paz en la región del Oriente Antioqueño.
Die gleichen, die eine Politik der Vertreibung, der Vernichtung durchgeführt haben in der Region von Antioquia, sind die gleichen, die zurzeit über Versöhnung und Frieden reden in den Friedenslabors von Antioquia und dort das Sagen haben.
Se destruyeron los sindicatos y hoy se habla de acuerdo entre empresarios y trabajadores.
Man hat die Gewerkschaften vernichtet und jetzt reden sie über Übereinkünfte und Verständigung zwischen Unternehmer und Arbeiter.
Decapitaron el movimiento social y de izquierda en la región.
Sie haben enthauptet die Linke und die Linksbewegungen in dieser Region.
Y las comunidades en el Atrato y en el Urabá que hacen resistencia son ubicadas por el gobierno como comunidades que favorecen a la guerrilla.
Und die Gemeinschaften, die Dörfer, die sich befinden in Urabá und in dieser anderen Region und Widerstand leisten, die werden von der Regierung als Dörfer bezeichnet, die Guerilla unterstützen.
La comunidad de paz de San José de Apartadó, entre otras, en el Arauca, Caquetá, Putumayo.
Die Gemeinschaften aus den genannten Regionen.
Que no hacen parte del modelo de paz del que el gobierno habla.
Die nicht teilnehmen an den sogenannten Friedensprozess, über den die Regierung spricht.
Avanza con delegaciones internacionales y a través de embajadas advirtiendo de la cooperación internacional no apoyar estos esfuerzos de paz.
Gehen zu internationalen Regierungen, die den Friedensprozess voranbringen und sagen denen nicht, mit denen zu kooperieren in dem Friedensprozess.
Natürlich, und das ist sozusagen der Charakter der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit,
die Programmatik, das heißt die Ausführungsprogrammatik dieser Schwerpunkte zustande kommt in einem Dialog zwischen den beiden Regierungsebenen, das heißt der deutschen und der kolumbianischen Regierung. Dieser Dialog hat also im Dezember vergangenen Jahres erneut stattgefunden und diese eben beschriebenen Linien wurden dort bestätigt und definiert. Es ist aber eine weitere und sicherlich problematische hinzugekommen, nämlich die kolumbianische Regierung hat offenbar Erfolg gehabt, in die deutsche Regierung dazu aufzufordern, in ihrer Entwicklungszusammenarbeit das Programa Guardabosques aufzunehmen, also ein Waldschutzprogramm, das eine unserer Ansicht nach sehr stark aufstandsbekämpferische Komponente hat, das Elemente einbezieht, der eingangs auch von Alexander Huck nochmal genannten Informantennetzwerke.
Ja, sie sind beteiligt, also zum Beispiel eben über die Finanzierung seitens der EU für solche Programme wie die vermeintliche Demobilisierung der Paramilitärs oder Projekte Palma Africana, die zum Beispiel von der EU finanziert werden. Und fast alle eigentlich, auch wenn sie 1000 verschiedene Namen und Kleinunternehmen repräsentieren, angeblich alle in 5 großen Palma Africana Unternehmen zusammenfließen, die von den Paramilitärs geleitet werden. Ähnlich gibt es, gibt zum Beispiel ein Projekt für Milchvertrieb, Milchkooperative Milchvertrieb, die zentrale Milchsammelstelle, auch von der EU mitfinanziert, auch vollständig unter der Kontrolle von Paramilitärs.
Eigentlich gibt es eine Aufteilung, wie Sie sagten, es sind die Gutmenschen und die Bösmenschen oder die Schlechtmenschen. Die USA sind die Schlechtmenschen, die Militärs, die Waffen etc. Und die EU, das sind die Gutmenschen, also die guten Freunde, die für den Frieden sich einsetzen.
Die Aufgabenteilung zwischen den USA und der EU ist ja schon immer die gewesen, dass die USA bombardiert und die EU nachher kommt und die Decken verteidigt. Also von daher, und das zieht sich weiter durch. Also es ist ja auch damals im Plan Colombia, sind ja von der kolumbianischen Regierung bis zu 5 verschiedene Versionen von diesem Plan die verschiedenen Regierungen vorgelegt, weil man natürlich auch genau weiß, welche Regierung was lieber finanziert. Und der Plan, der USA vorgelegt wurde, bestand im Wesentlichen aus militärischen Aktivitäten. Das, was der EU und auch Deutschland vorgelegt wurde, wurde ganz groß dieser soziale Aspekt unterstrichen. Und entsprechend erfolgte auch die Aufteilung der Finanzierung von bestimmten Projekten zwischen USA und der EU. Das heißt, also auch wenn die Projekte, die die EU finanziert, nach außen erstmal nicht als Teil des Krieges, sondern als keine militärischen Projekte erscheinen, sind sie natürlich Teil einer militärischen Planung und einer Kriegsstrategie.
Drei Möglichkeiten, nämlich immer drei Alternativen, wozu jetzt zivile, entwicklungspolitische und soziale Maßnahmen hinziehen können. Sie können einen wirklichen Frieden unterstützen in den verschiedenen Bereichen. Sie können den Effekt der militärischen Maßnahmen abfedern, also die berühmten Decken nach der Bombardierung. Oder sie können Teil einer Kriegsstrategie sein, weil Kriegsstrategien sind immer militärisch und sozial, sie sind nie nur militärisch. Also um zum Beispiel die Zivilbevölkerung einer bestimmten Zone zu gewinnen, also es gibt einfach, muss man immer wissen, dass die Zivilbevölkerung, die Zivilgesellschaft ist entscheidend in den Köpfen der Kriegsstrategen. Ja? Und unter diesem Blickwinkel müssen wir den Impact von auch entwicklungspolitischen Maßnahmen prüfen. Ja? Die Friedenslabors sind das wichtigste Instrument der europäischen Entwicklungszusammenarbeit, also konkret der EU-Kommission. Ihre Ziele, ihre Ziele sind ganz konkret das Implementieren einer Friedenskultur, die auf der Stärkung des Friedensdialogs, der Achtung der Menschenrechte und einem würdigen Leben aufbaut. Punkt 2, eine demokratische Regierungsführung, institutionelle Stärkung und Bürgerinnenbeteiligung. und eine nachhaltige sozioökonomische Entwicklung, die die Lebensbedingungen der Bevölkerung in Harmonie mit der Umwelt verbessert. Das sind Top-Ziele. Also das ist einfach ganz toll, ja, diese Ziele. Wie wird das in den Friedenslabors umgesetzt? Ich denke, es gibt strukturelle Probleme, weil die Friedenslabors sind keine europäischen Maßnahmen, sondern sie sind Teil des staatlichen Entwicklungsplans. Also das jetzige Affair de Sao Comitario. Die stehen da drin als wichtige Maßnahmen, die in den Private-Public Partnerships, in Spanisch Allianzas Público-Privadas, durchgeführt werden. Das heißt, beteiligt sind Kommunen, lokale Regierungen, beteiligt sind auch die Kirchen und die Nutznießer, Beneficiarios sind dann soziale Organisationen und so weiter. Ja? Diese Maßnahmen, also das sind eigentlich regionale Entwicklungsprogramme, die ausgewiesen sind schon in dem Plan, dass man nicht nur den Krieg militärisch gewinnt, sondern in Zonen, die vom Konflikt betroffen sind, dass man soziale Maßnahmen durchführen muss. Also es spiegelt sich so eine Kriegsstrategie wider. Diese Friedenslabors sind durchgeführt in Konfliktzonen, in denen vor allem auch ab Mitte der 90er Jahre sehr stark paramilitärische Übergriffe waren, zusammen eben mit militärischen und mit den Übergriffen seiner Streitkräfte. Und es sind in Schlüsselzonen, was jetzt Ressourcenreichtum angeht. Ja? Sie setzen sich zusammen, es gibt noch nicht nur den Friedenshaber, sondern es gibt noch andere Regionen, wo diese ähnliche Maßnahmen durchgeführt werden. Da sind die entscheidenden Fragen zu stellen. Wenn, wie die EU sagt, sie die demokratische Zivilgesellschaft fördern will, dann muss die EU diese Autonomen fördern und nicht an die Regierung angekoppelt.
Es muss in die deutsche Entwicklungszusammenarbeit sehr viel mehr unabhängige Informationen einfließen. Wir werden uns weiter darum bemühen, aber ich denke, es ist ein gemeinsames Bemühen. Ich denke, dass Gloria Quartas hat in ihrem Eingangsstatement ganz klare Sätze gefunden dafür, was für eine Vorstellung die kolumbianische Zivilgesellschaft und dann auch die politische Opposition über eine Zusammenarbeit hat. Das heißt, sie darf nicht beitragen, und das ist ein absoluter Mindeststand, zur Verschärfung des Konflikts. Aber die Menschenrechte sind auch für die Geberländer bindend. Das heißt, die Entwicklungszusammenarbeit muss zum Respekt, zum Schutz und zur Gewährleistung der Menschenrechte beitragen. Sonst muss man sie in Frage stellen.
Una recomendación que siempre hemos querido hacer a los gobiernos europeos, y es que en los convenios de cooperación que se establezca con Colombia haya una cláusula clara que criterie la inversión de estos recursos.
Eine Empfehlung, die wir den europäischen Regierungen gerne machen und immer schon gemacht haben, ist in alle Abkommen Entwicklungszusammenarbeit und alle Abkommen mit Kolumbien eine Klausel aufzunehmen, die die Kriterien festlegt für diese Zusammenarbeit.
Porque observamos que se está solicitando recursos para adelantar supuestamente programas sociales en Colombia, pero vemos que el dinero va a fortalecer la guerra. Y como comunidades afrodescendientes, al igual que los hermanos indígenas y campesinos, somos las principales víctimas de la guerra que se implementa en Colombia.
Denn wir sehen, dass viel von dem Geld, was in soziale Arbeitsprojekte gesteckt wird, eigentlich in den Krieg fließt und wir Afro-Kolumbianer, die Indígenas und die Bauern sind die Hauptleidtragenden dieses Krieges.
En la actualidad he perdido 14 miembros de mi familia a manos de los paramilitares. He escapado a 3 atentados y miro con preocupación que la ley de justicia y reparación no garantizará mínimamente la verdad para que el mundo sepa que mis familiares que murieron con la etiqueta de guerrilleros realmente no son guerrilleros.
14 meiner Familienangehörigen sind in diesem Konflikt umgebracht worden. Ich habe auf mich dann 3 Attentate verübt worden und das Gesetz, das Gerechtigkeit und Entschädigung verspricht, ist in gar keiner Weise geeignet und ich möchte zum Beispiel sind meine Familienangehörigen als Angehörige, die ermordet worden, als Angehörige der Guerilla deklariert worden, obwohl sie das nicht waren.
Heute müssen wir Forderungen an die deutsche Zusammenarbeit stellen, die ganz klar sich nach menschenrechtlichen Prinzipien orientieren muss und einen viel offeneren Dialog eingehen muss mit den zivilgesellschaftlichen Partnern vor Ort. Und man braucht eine Konfliktanalyse als Fundament für eine Friedensarbeit, die den Verhältnissen in Kolumbien gerecht wird.